Ja, hallo, mein Name ist Andreas Thurn. Ich möchte heute euch die Library Mongo MVC vorstellen. Ich bin Softwareentwickler bei der Underscore GmbH. Ich bin irgendwann mal aus dem Webbereich gekommen. Vom Web ging es dann in die Web. Nicht unbedingt so, wie es in Versionsverwaltungssystemen implementiert ist. Wenn man da plötzlich auch noch sowas wie Branches hat, das gucken wir uns gleich an. Aber du hattest noch eine Frage. Genau, die sind. Das funktioniert anders. Git ist da mit Listen. Es gibt so Commits, die auf einmal da reinspielen. Und im Grunde genommen ist das das. Es ist nicht das Problem Branching, sondern es ist die Anforderung Branching, die man in irgendeiner Form jetzt sich angucken muss. Im Grunde genommen werden die Commits weiterhin gespeichert. Die Commits haben weiter eine Commit-ID. Und es wird gesagt zu jedem Commit, was ist der Vorgänger, was ist denn. Was ist der Vorgänger? Und es wird gespeichert, welche Objekte gab es dazu. Und zusätzlich gibt es nochmal von außen Pointer auf verschiedene Commits, um diese Commits anzusprechen. Also, das ist mein Master. Wenn ich jetzt hier oben einen neuen Commit mache, dann würde mein Master entsprechend da hochzeigen. Also, letztendlich hat man weiterhin diese TXmin, TXmax, wie es die auch gibt. Nur man hat zusätzlich das Ganze im Zweifelsfall nochmal für die verschiedenen Verzweigungen in der Commit, im Commit-Geflecht. Das ist jetzt so, wie das Mongo MVC in der Datenbank speichert. Im Grunde genommen gibt es da nicht ein TXmin, TXmax, sondern es gibt für jeden relevanten Branch, die haben Optimierungsstrategien, im Grunde genommen ein eigenes Lifecycle in diesem Ding. Also wenn ich jetzt, das ist der Branch 1 und die haben eine etwas komische Benennung. Aber letztendlich ist es genau das Gleiche. Es gibt nur mehr als einen Counter dafür. So, das ist erstmal die Lösung, die Mongo MVC für den dümmst anzunehmenden User haben möchte. Sie bietet an, eine Integration einer gesamtheitlichen Historie auf der kompletten Datenbank oder auf Collection-Ebene. Letztendlich hängt es immer davon ab, wofür benutzt man jetzt diesen Abstraktionslayer und wofür nicht. Es bietet die Möglichkeit, den Datenstand zu einem Zeitpunkt X auszuchecken, und zwar genauso, wie er damals war. Egal, was sich an den Relationen geändert hat, und die sind immer konsistent zu diesem Zeitpunkt. Und es bietet die interessante Möglichkeit, Branches zu erstellen mit den Daten und dann mit den Daten entsprechend zu arbeiten. Daraus ergeben sich natürlich auch neue Perspektiven und Anwendungsszenarien, die man sich daran ausdenken könnte. Der Zurückknopf, den könnte man in einer dieser Art, Form dieser Art implementieren, springe auf den vorherigen Branch zurück oder auf den vorherigen Commit. Die Frage ist, lässt sich auch dieses Konzept der Branches vielleicht auch in Daten oder in die Applikation selbst integrieren? Ist das vielleicht auf dem Testsystem ganz praktisch, wenn man dann sagt, ich habe hier ein Problem, das muss ich nachstellen. Und ich weiß, dass das bei der Transaktion mit der ID 4711 aufgetreten ist. Dann gehe ich genau zu diesem einen Commit in meiner Datenbankhistorie und kann genau das nachstellen, ohne zu überlegen, was hat sich eigentlich in der Zwischenzeit geändert. Oder ist es vielleicht auch interessant, wenn man aus der Datenbank oder in einem System mal sich einen Branch erstellen kann, mit den Daten experimentieren kann, ohne direkt auf ein Testsystem wechseln zu müssen, danach den Branch wegzuschmeißen. Sehr interessante Sachen. Letztendlich hängt es dann auch wieder davon ab, was Sinn macht und was der Kunde bezahlen möchte oder ob dem Kunden sagt, dass ich ihm einfach alles viel zu abgespaced. Ja. Also hier kam gerade der Vorschlag, dass man damit ja auch zeitgesteuerte Veröffentlichungen von Webseiten steuern könnte oder nicht. Oder da so ein Branch erstellen. Ja, es liegt nahe. Es gibt aber zwei Konzepte, die dahinter stehen. Einmal ist es wirklich diese, wie war der Datenstand zu welchem Zeitpunkt? Das ist das, was Mongo MVC bietet. Und aber auch, ab wann möchte ich wirklich was veröffentlicht haben und wie ist meine Gültigkeit von Objekten? Das sind zwei Themen, die kann man vereinbaren, muss man nicht. Das ist immer Anwendungssache. Aber letztendlich ist es natürlich denkbar, dass man sich einen Branch erstellt, auf diesem Branch die komplette neue Webseite anlegt und dann erst später dann die Daten und dann später auf diesen Branch wechselt und dann jederzeit wieder zurückgehen kann. Gerade in Systemen, wo die Versionierung elementar ist, wie vielleicht ein Webseitensystem, kann das interessant sein. Gut. So, dann würde ich sagen, genug theoretischer Unterbau. Ich würde jetzt in die Entwicklungsumgebung eintauchen. Ich habe in den Folien eine kurze Anleitung, was man machen muss, um sich das Setup aufzubauen. Man braucht einen MongoDB-Server, man kann ein Beispielprojekt importieren. Das, was wir heute hier in dieser Session als Beispielprojekt entwickeln werden, werde ich auch nochmal an den Talk hängen, was ihr, wenn ihr da Interesse habt, das Ganze zu Hause auschecken könnt und damit weiter rumspielen. Genau, beim Kunden. Entschuldigung, beim Kunden. Das habe ich schon gemacht, also können wir direkt in das. In das Nein, das habe ich nicht gemacht. Ich habe die Entwicklungsumgebung vorbereitet. Du weißt doch, ich arbeite beim Kunden nur für den Kunden. Dann würde ich jetzt in die Entwicklungsumgebung wechseln. Ich habe hier erstmal ein Beispiel. Einen Moment, ich muss noch kurz die Datenbank löschen. Dann machen wir eine. Und zwar ist das erstmal hier ein Beispiel, wie man mit der klassischen Mongo-Datenbank-Abstraktion auf die Datenbank zugreift. Werden wir jetzt gleich umbauen auf die Benutzung des MongoMVCC-Frameworks und dann da entsprechend schauen, wie viel mehr Overhead das ist oder wie man das sich dann einfach nutzen lässt. Nachdem wir noch nicht so viele mit MongoDB gearbeitet haben, vielleicht nochmal kurz so zum Code. Man erstellt irgendwie eine Verbindung mit einer Mongo-Datenbank, mit einem Mongo-Datenbank-Server, holt sich eine Datenbank. Bisher ist alles noch ganz normal. Und man holt sich eine Collection. Das, was in der relationalen Welt die Tabellen sind, heißt in MongoDB Collection. Es ist einfach nur ein Haufen von Objekten, die gespeichert werden und das Ganze, die gehören irgendwie zueinander. Das war es dann auch schon. Und jetzt lässt sich hier auf dieser Datenbank, auf dieser Collection, schon direkt ein Objekt einspeichern. In dem Fall sage ich, ich mache mir ein BasicDB-Objekt, das ist irgendwas von MongoDB, das ist letztendlich nur eine etwas aufgebaute Map mit String-Object, füge da initial Namen, das Elvis, das Alter ist 1 und inserte das Ganze in die Collection. Ich muss mir nicht vorher ein Tabellenschema ausdenken, das Ganze wird on the fly, beziehungsweise wird gar nicht generiert, weil es ist schemafrei. Und letztendlich iteriere ich einmal hier über alle Personen in der Collection mit Find und gebe mal aus, was da so in der Datenbank ist. Vielleicht ein einfaches Beispiel. Ja. Jetzt haben wir noch gar keine Transaktion. Das ist noch der klassische MongoDB-Weg ohne Transaktionsoverhead. Es gibt keine Transaktion. Das Einzige, was MongoDB sagt, ist, dass das hier atomar sein wird. Also das wird funktionieren, aber wenn du danach noch ein anderes Insert hast oder da, ist da gar keine Transaktion drumherum. Also es gibt noch keine Transaktion. So, wenn ich das jetzt laufen lasse. Passiert erwartungsgemäß sehr viel. Und zwar sehen wir, in der Datenbank ist ein Objekt, eine Zeile, die ausgegeben wird, mit irgendeiner OID, Name Elvis, Alter 1. Ich habe hier nochmal ein Eclipse-Plugin installiert, was mir erlaubt, auf die Mongo-Datenbank zuzugreifen. Und wenn ich hier jetzt in die Mongo-Datenbank reingucke, sehe ich, wir haben da eine Systemtabelle oder die Indexe und wir haben im Grunde genommen eine Collection, die ist Persons und da ist ein Eintrag drin, ansonsten haben wir keinen Overhead, das ist in der Datenbank gelandet, alles ist gut. Wenn ich das jetzt zweimal laufe, habe ich zwei Objekte in der Datenbank, alles soweit ganz gut. Jetzt möchte ich das Ganze umbauen. Ich möchte von Transaktionen profitieren. Ich möchte eine Historisierung der Sachen machen. Das funktioniert eigentlich relativ leicht. Ich muss zwar relativ viel umbauen, aber die MongoMVC-Abstraktion für MongoDB ist eigentlich genauso wie die normale. Es funktioniert alles ein bisschen anders. Man braucht eine V-Factory. Ohne die V-Factory geht gar nichts. Einmal möchte ich es. Einmal möchte ich es tippen, wobei wir können es auch einmal kopieren. Was habt ihr lieber? Möchtet ihr mir zugucken, wie ich Tippfehler mache? Tippen? Einmal tippen, okay. Weil wir nur noch wissen, wie die heißt. Da. MongoDB. Factory. Ich kann mir eine Factory holen. Die Factory bietet mir verschiedene Methoden an. Ich kann mir eine Datenbank erstellen, eine V-Database. Alles, was in irgendeiner Form MVCC ist, hier mit einem V geprefixed. Habe eine Datenbank. Mit der Datenbank muss ich mich zuerst connecten. Zum Beispiel sagen, welche Datenbank. Da sage ich mal hier FrostCon MVCC. Und jetzt habe ich schon eine Datenbankverbindung. Wenn da denn auch ein abschließendes Semikolon ist. So, aus 2 Zeilen wurden 3 Zeilen. Ist doch verschmerzbar. Anschließend muss ich mir eine Collection holen, in der ich die Daten auch speichere. Das ist jetzt sehr, sehr low-levelig, wenn wir mit dem Treiber arbeiten. Es gibt da derzeit auch kein ORM dafür. Da werde ich aber später noch mal kurz drauf zu sprechen kommen, also wie man das Ganze integrieren kann oder wie auch nicht. Letztendlich ist es aber auch so relativ einfach. So, also ich hole mir wieder meine Collection. Nein, ich muss noch eins mehr machen. So, jetzt muss ich mich erstmal dafür entscheiden. Ich habe jetzt zwar meine Datenbank, aber ich muss mich dafür entscheiden, welchen Branch möchte ich eigentlich auschecken. Ich sage der Einfachheit mal, ich möchte den Master Branch haben. Ich kann also jetzt sagen, auf der Datenbank checke mir aus den Master Branch. Und alles, was ich jetzt weiter an Operationen auf der Datenbank mache, passiert auf dem Master Branch. Ich kann mir jetzt auf der Master Branch die Collection holen und sagen, Persons. So, dann würde ich sagen, geben wir einfach wieder mal aus, was wir so finden. Es gibt mir ein anderes Objekt zurück, aber das ist bisher auch noch alles verschmerzbar. Wenn ich das jetzt laufen lasse, passiert erstmal nichts, weil er findet kein Objekt in der Datenbank. Ich habe mich aber gegen die Datenbank connected. Und jetzt können wir einfach mal reingucken, was schon in der Datenbank ist. Wenn wir jetzt in die Datenbank gucken, sehen wir, hier ist die MongoMVCC-Datenbank. Wir haben plötzlich nur durch das Connecten mit der Datenbank 3 neue Tabellen gehabt, 3 neue Collections, Branches, Commits und Counter. Letztendlich ist das ein Overhead, der durch die Benutzung des Frameworks entsteht, weil irgendwo muss das Framework seine Daten speichern. Das macht es in 3 Tabellen und da ist alles drin. Dann würde ich vorschlagen, fügen wir mal ein Objekt in die Datenbank hinzu. Vorschläge. Wollen wir bei Personen bleiben? Jemand eine Lieblingsperson, die er speichern möchte? Das auf so eine tiefsinnige Frage habe ich mich nicht. Wie alt ist Mongo? Na, sagen wir 2 Jahre alt. So, ich habe mir jetzt hier mein Objekt zusammengebaut und letztendlich muss ich das Ganze nur noch in die Collection reinspeichern. Das geht, indem ich einfach sage, Persons insert my person. So, wenn ich das jetzt ausführe, sehe ich eigentlich immer noch genau das Gleiche. Also ich meine, die Syntax ist ein bisschen anders, weil die Daten in der Datenbank ein bisschen anders gespeichert werden, weil es wieder durch diese Counter von wann bis wann ist etwas gültig, sich was verändert, es gibt neue UIDs, aber es ist immer noch mehr oder weniger ein Datensatz. So, jetzt kommt die Preisfrage. Was passiert, wenn ich das Ganze jetzt nochmal ausführe? Wir sehen, wir haben immer noch keinen Datensatz in der Datenbank. Oh, ja, wir müssen einen Commit durchführen. Richtig. Das passiert einfach auf der Datenbank. Auf dem Branch, den wir ausgecheckt haben, wir rufen einen Commit aus. So, und wenn ich das jetzt noch einmal neu ausführe, hat es auch wirklich erst in die Daten, also es hat zwar schon in der Datenbank, aber jetzt ist es auch wirklich erst in die Datenbank committed.
Normalerweise bin ich ja connected, nur und dann kriege ich ja alles angezeigt,
Das war auch so. Ich kann auch mal den Commit rausnehmen. Wir haben jetzt schon einen Datensatz in der Datenbank. So, jetzt füge ich ein und ich lasse es mir ausgeben. Okay. Okay. So. So viel zu Inserts und Reads. Das Ganze bietet jetzt natürlich die ganzen Quad-Operationen, wie hole ich mir wieder Objekte aus der Datenbank, letztendlich mit Find. Ich kann auch speziell Daten aus der Datenbank ziehen, ich kann da Filter angeben, alles, was man so kennt. Ich würde jetzt vorschlagen, dass wir mal zwei Personen in die Datenbank einfügen, neben unserem Mongo, jetzt vielleicht noch eine Mongoline, nein, eine Mangoline. Eine Mandoline. Ja, schreibt man die so? Ich glaube schon, ne? Und die ist 10 Jahre alt. Ich führe es neu aus. Habe hier meinen Mongo und ich habe hier meine Mandoline. 10 und 2 Jahre alt. Jetzt merke ich, würde ich einfach mal vorschlagen, dass wir das Beispiel nehmen und jetzt mal sagen, ich möchte jetzt aber mal was verändern. Und zwar sage ich, die Mandoline ist nicht 10 Jahre alt, sondern die Mandoline ist 12 Jahre alt. Das heißt, ich kann mir hier einen Filter zusammenbauen. Das ist wieder eine normale Map. Also die Filter sind jetzt in der aktuellen Version nicht gerade sehr weit ausgebaut. Letztendlich hat man da aber auch die Power des kompletten Mongo-Filter-Algorithmus drunter. Die werden gerade nur nicht durch dieses Interface bereitgestellt. Aber zumindest jetzt hierfür reicht es erstmal. So, ich sage, hole mir folgendes Objekt. Und dann mache ich einfach mal ein System-Out. Printl von persons find one. Filter. Und wie überraschend, wir kriegen eine Ausgabe, ein Objekt. So, jetzt sage ich, ich nehme mir dieses Objekt. Und verändere etwas an dem Objekt. Ich füge es wieder in die Collection ein. Und committe anschließend. Ich füge es wieder ein in die Collection. Mache anschließend wieder einen Commit auf der Datenbank. Und Wunder, wenn ich jetzt erneut die Daten, also ich habe es jetzt committed, verändert, wenn ich mir jetzt erneut die Daten aus der Datenbank ziehe, ups, das war der falsche Knopf, habe ich immer noch 2 Objekte und meine 15 Jahre alte Mandoline. Bis jetzt erstmal noch nichts so Besonderes. Ja, das ist, wird intern weiterverarbeitet. Der sieht, ich habe schon sowas. Also das Objekt, dieses Insert ist quasi ein Insert oder Update. Also dadurch, dass das Objekt, was wir hier uns aus der Datenbank holen, schon eine ID hat, weiß der, ich muss das Ganze nur neu machen. So, jetzt wäre es ja mal ganz interessant, wenn wir uns wirklich mal die Versionshistorie von den Objekten in der Datenbank angucken können, weil dafür machen wir das ja eigentlich. Dafür kopiere ich mal Code, das ist etwas länger. Und zwar können wir über die einzelnen Datenbankoperationen, die in der Datenbank stattgefunden haben, iterieren. Im Grunde genommen hat jeder, ich mache es kurz richtig und dann erkläre ich es. Und zwar wird jeder Commit, der in die Datenbank kommt, letztendlich abgespeichert und der Branch weiß, was ist sein letzter Commit, den er hat. Und ich kann mir jetzt den Head holen von dem Branch, bekomme den Commit und kann mir jetzt für jeden Commit wieder den Branch holen, also den Branch zu diesem Zeitpunkt auschecken, zu der Commit-ID X, habe den Stand genauso, wie er ist, konsistent in einem herum und kann mir dann wieder von dem Branch den Parent holen und kann letztendlich so lange über die Parent-Commits iterieren, bis ich irgendwann ankomme und sage, ich bin ganz oben, die Commit-ID ist 0 und ich bin da und kann so genau sehen, was wurde wann, wie, wo gemacht. Wenn ich das jetzt ausführe, wo ist das? Da. Sehen wir letztendlich, wenn wir von unten nach unten lesen, Commit 0 war der erste Commit. Das war, als wir uns nur mit der Datenbank verbunden haben, nichts gemacht haben, Commit 0, es gab keine einzige Person. Dann haben wir Mongo eingefügt, 2 Jahre. Es ist nichts anderes in der Datenbank gewesen. Anschließend haben wir die Manolina eingeführt, 10 Jahre alt, 2 waren drin, das war irgendwie die Commit-ID. Und dann haben wir etwas verändert, 2 Jahre und 15 Jahre. Also wir können auf jegliche History, die es dort gibt, wieder zurückgreifen, ohne dass wir beim Speichern irgendwas dazu gemacht haben. So, soweit. Gibt es soweit noch Fragen? Dann können wir jetzt, wenn ihr wollt, mal einen Branch erstellen auf der Datenbank und mal gucken, wie sich das verhält. Oder nee, wir machen noch was anderes vorher. Wir gucken uns mal an, wie das jetzt eigentlich in der Datenbank gespeichert ist. Und dann können wir den Branch erstellen, weil dann können wir nochmal gucken, was sich eigentlich verändert hat. Es gibt die Branches-Tabelle, die zeigt letztendlich an, was gibt es für Branches in der Datenbank. Und es ist derzeit nur ein Branch mit irgendeiner Commit-ID, das ist der aktuellste Commit. Wenn ich auf Commits gehe, sehe ich hier alles, was sich jemals in der Datenbank verändert hat. Der Reihe nach, es gibt eine Parent-Beziehung und es gibt diese Root-Commit-ID, also im Grunde genommen der Ursprungspunkt für den Branch. Das ist eine Optimierung, die vorgenommen wird, wenn man möchte erweitern, dass das System schnell geht und man möchte nicht mal alle Objekte laden. Das ist ein Implementierungsdetail für die Optimierung. Das ist da. Das muss, aber es ist eigentlich nur so, dass man eine Baumstruktur oder eine verzweigende Struktur von Commits hat, die in der Datenbank passieren. Und letztendlich wird auch zu jedem Commit gesagt, was sich in diesem Commit verändert hat. Hier wird gesagt, hier wurde folgendes Personenobjekt verändert mit folgender einheitlicher ID. Wenn ich jetzt in die Persons-Tabelle gehe, sehe ich hier insgesamt 5 Einträge. Letztendlich sind das genau die verschiedenen Stände zu den verschiedenen Commit-IDs, die wir dann auch so wieder auschecken können. Und wir haben hier die Lifetime und die Lifetime gibt letztendlich an, für welche Transaktion, in welchem Branch ist es wie sichtbar. Das kann teilweise, wenn man mehrere Branches hat, sich auch entsprechend aufdröseln. Aber wir können auf jeden Fall auf Commits zugreifen und wir haben jede Version, die jemals in der Datenbank war, in der Datenbank und können darauf zugreifen. Dann erstellen. Ja, es ist beides. Da muss ich noch. Also I ist, glaube ich, der Minimalwert und wenn da kein I steht, wenn da nur 1 steht, wäre der maximale Wert. Also die sind da recht sparsam mit den Zeichen gewesen. Wenn nichts bei Lifetime steht, heißt das, dass für diese, an dieser Stelle keine Optimierung gemacht worden ist und dass über den Commit-Tree das Ganze ausgewertet werden muss. Das ist jetzt ein Implementierungsdetail von MongoMVC. Also die optimieren in die Richtung, dass sie sagen, es gibt Sachen, da wissen wir, es muss schnell sein. Und da sagen wir, die Lifetime wird hier explizit mit an das Objekt reingeschrieben und wir können schon datenbankseitig letztendlich den Filter auf das, was uns interessiert, setzen. Es gibt Fälle, da macht das MongoMVC nicht und die sagen, an dieser Stelle muss ein etwas ausgefeilterer Algorithmus über die Commits fahren, um herauszufinden, ob dieses Objekt in der Lifetime ist oder nicht. Es ist letztendlich wieder Speicherplatz, Performance, Laufzeit, so eine Abwägung, die da getroffen wird.
Noch eine Frage zur Schemalosigkeit. Mhm. Wenn jetzt da eine Person kommt, die plötzlich ein Nickname hat, geht das?
Ja.
Also
du kannst wild, du kannst also die Frage war nach der Schemalosigkeit und was passiert, wenn wir jetzt eine neue Person einfügen mit einem Nickname. Das können wir jederzeit machen. Deine Applikation muss intelligent genug sein, das zu können, aber dadurch, dass du eigentlich nur Objekte speicherst und wie diese Objekte in sich aufgebaut sind, ist Mongo, der Mongo-Datenbank, absolut egal. Okay. So, dann, ich überlege gerade, dann machen wir jetzt am besten mal einen Branch. Das ist ja auch nochmal so. Es gibt zum Branch erstellen zwei Möglichkeiten. Ich glaube, wir machen noch eine. Wenn ich einen Commit durchführe, ich greife das Beispiel mit dem Nickname auf. Ich sage, wir haben jetzt einen Stand erreicht, wo wir sagen, alle unsere Personen brauchen noch Nicknames und das möchten wir aber erstmal parallel zu unserem bisherigen Datenbestand fahren. So, dann hole ich mir hier wieder ganz normal. Ich mache ein neues File dafür auf. Das hier. Ich habe hier einen Filter. So, ich hole mir hier die Mandoline und sage, ich füge ein neues Attribut hinzu, Nickname. Und sage Mandy. Das ist dann der Mandy-Filter. So. Dann mache ich mal einen neuen Filter und sage, ich hole mir, was hatten wir sonst noch? Den Mongo-Filter. Den Mongo-Filter und sage, wir holen mir das Mongo-Filter. Hole mir das Mongo-Objekt und sage, der Nickname von Mongo ist Mo. Das ist ja schon so kurz, ne? Ich hole mir wieder eine Collection. Persons. Master, get collection, persons. Dann inserte ich sie beide. Also bis jetzt ist da noch nichts Neues. Ne? Das müsste, oder gibt es jetzt erstmal dazu, was ich jetzt gerade mache, explizit Fragen? Oh, danke. So, dann inserte ich das. Und letztendlich habe ich jetzt zwei Möglichkeiten. Ich kann mir entweder vorher, bevor, also ich checke hier einen Branch aus. Jetzt kann ich sagen, bevor ich den Branch auschecke, mache ich mir erstmal einen neuen Branch, den checke ich dann aus und arbeite weiter mit diesem Branch. Das heißt, ich kann sagen, Create Branch, sage, mein Branch ist Nicknames. Die Head-Commit-ID dazu ist die Head-ID vom Master, also das, wo auch gerade der Master ist. Genau darauf mache ich den Commit. Und sage jetzt hier, wie Branch, Nicknames Branch ist gleich das da. Ja, eine Frage? Das hätte er genommen. Das hätte er genommen. Hm? Ja, durch die Schemalosigkeit verliert man natürlich in den gewissen Grad an Kontrollstrukturen, die durch die Datenbank vorgegeben werden. Das stimmt. Andererseits natürlich auch wieder die Frage, wie häufig arbeitet man wirklich mit dem Plain MongoDB Interfaces oder mit den Mongo MVC Interfaces. Also da gibt es ja meistens schon Kaskaden davor oder Data Access Objects, die das Ganze eigentlich abfangen. An dem Beispiel arbeiten wir ja jetzt, um das relativ kompakt zu halten, immer relativ low-level. Aber das ist natürlich dann, davor gibt es ja meistens noch andere Sachen. Aber ja, das hätte er genommen. Und ich hätte mich gefragt, wieso das alles so komisch ist. So, hier fehlt noch ein Semikolon. Wo benutze ich noch den Master Branch? Hier. Names Branch. Jetzt hole ich mir die Collection aus meinem Branch, den ich jetzt verändern möchte. Insert ich alles lustig hin und her und letztendlich muss ich nur noch einen Commit machen. So, wenn ich das jetzt soweit ausführe, na, wir haben keine Ausgabe eingebaut, können wir mal auf die Datenbank gucken. Wir sehen bei Branches jetzt, es gibt einen neuen Branch. Wir sehen bei Commit, es gibt einen Commit, der zwei Sachen verändert hat. Bisher haben wir immer in einem Commit immer nur eine Sache verändert. Also es ist auch so, ein Commit umfasst wirklich mehr als eine Veränderung auf der Datenbank. Und jetzt würde ich sagen, gucken wir doch einmal kurz, was in der Datenbank noch so steht. Dazu nehme ich nochmal das, was wir hier ursprünglich hatten. Beziehungsweise kopiere mir einfach mal kurz etwas hier rein. Das ist letztendlich genau das, was wir gerade aufgebaut haben. Ich connecte mich mit der Datenbank, checke etwas aus und iteriere über alle Personen und gebe etwas aus. So, jetzt müssen wir hier natürlich noch den Nickname einbauen. So, wenn das Objekt, was ich aus der Datenbank hole, get ungleich 0, ne? Get Nickname ungleich 0 hat, mache ich hier nochmal ein System Error printeln und gebe mal den Nickname aus. My Nickname is. Wir arbeiten auf der Froscon-MVCC-Branch. Ich führe es aus. Ich führe es jetzt gerade auf dem Master-Branch aus. Und wir sehen, die Daten sind soweit clean. Es ist kein Nickname vorhanden. Wenn ich jetzt auf den Nicknames-Branch gehe, sage Run as Java Application, dann haben wir zumindest schon mal ein Nickname, nämlich für Mandy. Wahrscheinlich habe ich mich doch noch bei dem Mongo-Nickname vertippt. Ja, ich habe mich vertippt. Ich hatte hier letztendlich von Mandolin, nachdem ich mir Mongo geholt habe, habe Mongo nicht verändert. Wir probieren es nochmal, ja? Wir können ja noch einen neuen Branch machen. Also Nicknames 2. Jetzt hat er mir gerade, als ich das ausführen wollte, gesagt, Branch with the name Nickname existiert bereits. Wo er ja auch absolut recht hat, den haben wir ja schon angelegt. Ich erstelle jetzt einen neuen. Wir könnten auch den alten fortführen. So, jetzt ist der neue erstellt und ich probiere es nochmal. Ich sage Run as Java Application. Habe ich das jetzt eigentlich korrigiert, als ich gesagt habe, dass ich einen Fehler gemacht habe, oder habe ich das zurückgemacht? Ich glaube, ich habe es zurückgemacht, um euch zu zeigen, wo der Fehler war und habe es dann nicht wieder richtig korrigiert. Wir probieren das ein drittes Mal. Nicknames 3. Alle guten Dinge sind 3. So, erstellt. Wenn es jetzt nicht geht, ist es peinlich. So. Und wir sehen, die Nicknames sind in der Datenbank, gespeichert, sind in einem komplett anderen Branch gespeichert. Wir haben immer noch unseren Master-Branch mit den bisherigen Daten. Wir können auf den machen, was wir wollen. Wir können weiterarbeiten. Wir können hier weiterarbeiten. Und alle sind glücklich. So. Ja. Ich wollte, dass die rot erscheinen und deswegen habe ich das hier auf dem System R Stream ausgegeben. Wenn ich das jetzt auch auf dem Ort gebe, ist es nicht mehr rot, aber dafür ist es in der richtigen Reihenfolge. Okay, so viel zu meinem Vortrag. Zum Live-Coding gibt es hierzu noch Fragen, dann würde ich noch mal kurz in die Präsentation wechseln, ein kleines Fazit geben. Ja. Das ist auch ein Kritikpunkt. Letztendlich lässt sich dazu derzeit nur sagen, Unsupported Operation Exception. Das ist auf der To-Do-Liste von MongoMVC sie drauf. Das ist derzeit aber noch nicht stabil, noch nicht im Head drin. Es soll es aber auf jeden Fall noch geben, damit es dann auch wirklich Spaß macht. Ja. Ja. Genau, das ist der klassische Ansatz von NoSQL-Datenbanken. Die Struktur, also das ist, ob jetzt Struktur normal, ob die Daten strukturiert sind oder normalisiert, ist letztendlich im Kern der Sache, dass es NoSQL ist. Ja. Also letztendlich hast du ein Overhead dazu, du hast einen Performance-Overhead, weil du plötzlich Sachen auswerten musst, die du vorher nicht ausgewertet hast, und du hast Speicherplatz, Überfluss. Du hast immer noch eine Mongo-Datenbank und du hast immer noch keine komplette relationale Datenbank mit allem drum und dran, was es da gibt. Du hast immer noch weniger Overhead als in einer klassischen relationalen Datenbank, hast aber mehr Overhead. Was so Sachen wie Skalierbarkeit angeht, hast du dir ein Bottleneck geschafft, das sind dieser Head, also wo ist der Head gerade auf meinem Commit. Du kannst immer noch Daten einfügen, lustig wie du bist. Das Bottleneck ist das, dass der Head sich jeweils aktualisiert. Das ist grundsätzlich schade, dass das so ist, aber irgendwo muss es ja gespeichert werden. Irgendwo muss zentral gesagt werden, das ist gerade mein aktueller Datenstand. Du kannst weiterhin deine Leseoperationen durch Charts, durch Skalierung der unterliegenden Mongo-Collections machen. Es sind immer noch ganz normale Mongo-Collections. Das ist es so. Also es ist langsamer, es ist immer noch schneller. Muss man letztendlich gucken, wie sehen die Datenstrukturen aus. Lässt sich nicht pauschal sagen, aber es ist wahrscheinlich immer noch schneller, als wenn du wirklich ein relationales Datenbanksystem einsetzen würdest. Die Frage war, ob man Branches löschen kann, komplett wegwerfen. Ja, es gibt Maintenance-Operationen, die MongoMVC bereitstellt, die im Grunde genommen Commits und Objekte findet, die nicht mehr referenziert werden. Wenn du jetzt einen Branch wegwirfst und damit plötzlich ganze Commits nicht mehr referenziert werden, werden die Commits weggeräumt, beziehungsweise wenn du die Commits zu den Branches auch noch mit wegwirfst. Und dann werden letztendlich auch die Objekte weggeworfen. In klassischen Datenbanksystemen ist es so, dass die rigoros ihre Transaktionslogs weglöschen und dass die Daten halt eben immer nur auf dem aktuellsten Stand in der Datenbank sind, weil es ja einfach nicht Ziel ist, eine komplette Historisierung zu haben. Aber ja, du kannst da selektiv Daten löschen, du kannst auch einen Branch löschen, das ist im Zweifelsfall mal ein bisschen, aber es ist möglich. Auf der Pro-Seite, nachdem wir jetzt ein bisschen kontra waren, es ist Spaß, es vergisst nie, es ist rock solid, also es benutzt Konzepte, die sich etabliert haben, MVVC. Es benutzt eigentlich jedes andere Datenbanksystem auch. Es nutzt auch andere NoSQL-Datenbanken. Nur es ist in den Datenbanken drin. Es ist nicht außerhalb der Datenbank. Es kann nicht benutzt werden, es kann nicht angesprochen werden. Und dadurch lassen sich so Never-Forget-Sachen nicht machen. Und ich glaube, ich hoffe, es ist ein bisschen cool. Ich weiß nicht, da könnt ihr auch noch mal sagen, ob ihr sagt, das ist, ob ihr, es ist, die Frage ist, ob es eine Spielerei ist oder ob man sagen kann, es kann wirklich eingesetzt werden im Kundenprojekt. Es wird bei Kundenprojekten. Das fängt schon an. Man muss erstmal einen Kunden haben, der eine Mongo-Datenbank hat, dann irgendwelche Anforderungen an die Versionierung. Es gibt beim Fraunhofer tatsächlich Applikationen, die nutzen das produktiv. Seit 2 Jahren, glaube ich. beim Fraunhofer IGD, Institut für grafische Datenvisualisierung. Das sind aber wohl auch kommerzielle Projekte. Das ist, da wird es in. Ja. Noch ein anderer Kontrapunkt. Die Integration ist aufgrund der Alter des Projektes eher bescheiden. Es gibt keinen ORM, den man verwenden kann, den muss man sich im Zweifelsfall selbst bauen. Das ist aber dadurch, dass es schemalos ist und sich die Datenstruktur der Datenbank je nachdem auch anders an das Business Model anpasst, wieder eine Sache, wo man gucken muss. Oder ob sich bestehende ORMs entsprechend über ihre Funktionalität erweitern lassen können, dass sie auch die MongoMVC-Schnittstellen ansprechen können. Die können ja jetzt auch schon mit verschiedenen Datenbanksystemen arbeiten. Ein Vorteil von MongoDB, MapReduce, ist eine Technik, wie sich große Datenmengen schnell durchforsten lassen, ist etwas aufwendiger, weil man plötzlich diese Logik, die man jetzt über der Datenbank hat, wieder in die Datenbank reinbringen muss. Letztendlich hat man auch genau das Gleiche, wenn man andere Programmiersprachen einsetzen will, außer Java. Dafür gibt es derzeit keinen MongoMVC-Library, die das Ganze abstrahieren würde. Also es ist so ein bisschen so ein zweischneidiges Schwert. Letztendlich muss man wie bei so vielen schauen, was sind die Anforderungen, was kann man vertreten, was möchte man. Gut, dann danke ich für eure Aufmerksamkeit und ja, und glaubt, ihr werdet es einsetzen.
Und vom Modell her, das sieht man ja auch am ToString, das ist sehr JSON-mäßig. Das heißt, also wenn man das zwar alles zu Fuß programmieren muss, man ist aber doch irgendwie, es sieht ähnlich aus, wenn ich irgendwas mal reinrunde.
Kommt letztendlich immer auf die Anwendung an, ne? Das stimmt. Da darfst du ja eh machen, was du willst, ne?